Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Genau, ich war in Albanien gewesen, hatte eine sehr gute Zeit. Und wir haben hier eine Hochschule, also von der Organisation, wo ich arbeite, haben wir eine Hochschule in Albanien. Und da haben wir Anfang September die Akkreditierung bekommen für 10 Jahre mit der Agentur in den USA. Also wir haben diese Einrichtung, weil wir sehr viele internationale Studierende haben, haben wir akkreditieren lassen in Deutschland, in Albanien und in den USA. Und es war für mich so ein Grund zur Freude, also ein Grund zur Dankbarkeit, dass sich die gute oder die harte Arbeit gelohnt hat und dass externe Gutachter, Wissenschaftler das sehen, wahrnehmen und anerkennen letzten Endes. Und genau diese Freude wollte ich mit euch auch teilen. Ich habe, der Grund, wieso ich das auch erzähle, ist, weil ich mir gestern im Laufe der Vorbereitungen für die Predigt mir selber die Frage gestellt habe, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Wann hast du innerlich und äußerlich gelächelt und warst locker leicht, hättest wirklich jeden umarmen können? Und dann habe ich überlegt, stimmt ja, Anfang September, das war so ein Erfolgsmoment beruflich, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und dann dachte ich, ja, aber was war eigentlich mit den Tagen danach? Was ist denn so zwischendurch passiert? Das ist ja schon 3 Wochen her. Und dann habe ich mir überlegt, man kann sich Gründe suchen, warum man sich freut. Man findet aber auch genug Gründe, ausreichend, um traurig zu sein. Also es gibt die guten Momente im Leben und es gibt natürlich auch die anderen Momente im Leben, wo man sich wirklich auch denkt, Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Also woran soll man da das Gute erkennen? Aber wir wissen, dass Lachen der Seele gut tut. Dass Lachen eigentlich für die Seele Nahrung ist. Und dass Lachen und fröhlich sein, ich spreche nicht von glücklich sein, ich spreche von fröhlich sein, dass das die Seele befreit. Und ich möchte heute aus dem Nehemia-Buch lesen, aus Kapitel 8, nur den Vers 10 zu Beginn. Es geht darum, dass das Volk sich versammelt hat und Esra, also die Mauer um Jerusalem herum wird gebaut. Viele sind aus allen möglichen Ecken dahin gekommen, nach Jerusalem gekommen. Und Nehemias, also der Statthalter zu dem Zeitpunkt, hat das Ganze initiiert, um die Mauern zu bauen. Und da ist natürlich auch Esra, der Prediger, der Priester, der auch zum Volk natürlich etwas sagen muss oder sagen soll. Und er spricht zu ihnen und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Die Ärzte bitte weghören bei diesem Vers. Und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Eine andere Übersetzung für Schutz ist eure Zuflucht, eure Burg, eure Festung. Vor 2 Kapiteln, in Kapitel 6, lesen wir, dass Nehemia Morddrohungen erhalten hat. Also sein Leben war in Gefahr. Alle die anderen Völker drumherum haben wahrgenommen, aha, hier richtet sich jemand auf, hier baut jemand Mauern, rüstet, als Aufrüstung würde man das verstehen. Dann haben versucht, dem Nehemia eine Falle zu stellen. Kommt hierher, haben ihn gerufen, zu irgendeinem Ort zu gehen. Propheten hätten gesprochen, er würde zum König werden. Also haben wirklich versucht, ihn in die Irre zu führen. Natürlich wollten sie ihm das Leben nehmen. Das haben sie dann nicht geschafft. Und dann haben sie aber versucht, ihn zum Sündigen zu bringen. Er sollte dann praktisch zum Altar, zum Allerheiligsten reingehen. Angeblich hätte Gott ihn dahin bestellt. Und dann, dem Volk war das natürlich bewusst. Also die haben schon mitbekommen, dass die anderen drumherum geschaut haben, gesehen haben und ihnen nicht wohlbesonnen waren. Das haben sie mitgekriegt. Es kann sein, dass sie auch ängstlich gewesen sind. Wird nicht viel erzählt, aber diese Mauer von dieser Stadt zu bauen, war mit viel harter Arbeit verbunden, mit vielen Hindernissen und zwischenmenschlichen Problemen. Und dann werden die Leute, dann kommen praktisch die Menschen und Esra spricht zu ihnen und sagt, seid nicht bekümmert. Wie gesagt, es gibt viele Gründe, warum man sich freuen kann. Es gibt vielleicht, oder uns Menschen habe ich manchmal so den Eindruck, fällt es einfacher, mehr Gründe zu finden, warum man bekümmert sein könnte oder sollte oder dürfte, wie auch immer. Aber es gibt auch genug Gutes in unserem Leben, in unserer Umwelt, das wir vielleicht auch selbstverständlich nehmen. Und das ist einfach nur da. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Sonne scheint, nach dem Regen zum Beispiel. Aber sicherlich kann man sich ja auch darüber freuen. Man kann sich über eine gute Leistung erfreuen, man kann sich über gute Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen erfreuen und vieles mehr. Und was ich wichtig finde ist, aus diesem Bibelvers hier ist, zu verstehen, dass er eigentlich die Freude, von der Esra hier spricht, keine menschliche Freude ist. Ne? Also keine Freude, die von Umständen abhängig ist. Das ist keine Freude, die von Menschen abhängig ist, sondern es ist eine Freude, die mit Gott in Verbindung steht. Es ist eine Freude, die allein nur mit Gottvertrauen zu tun hat, aber auch mit Gott in Verbindung steht. Und es geht um die Freude, die unser Leben hell macht. Es geht um die Freude, um diese innere Freude, die unsere Augen leuchten lässt. Es geht um die Freude, die so tief in uns ist, die so stark in uns ist und die so warm ist. Es geht um die Freude, die wetterbeständig ist, wie eine Winterjacke, die vor, also Schutz, wasserabweisend ist und windabweisend ist. Wir hatten in der Bibelschule diese Frau werde ich in meinem Leben nie vergessen. Und der einzigste Grund, warum ich diese Frau nie vergessen werde, besteht darin, dass sie immer ein Lächeln im Gesicht hatte. Wir haben in der Bibelschule zu viert in uns ein Zimmer geteilt. Jeden Morgen hat der Wecker um 5 geklingelt, die ist vom Bett gesprungen und hat ein Lächeln im Gesicht. Also diese Frau habe ich bewundert und das hat mich so stark beeindruckt. Teilweise hat es mich angesteckt, teilweise fand ich das irgendwie, wie schaffst du das nur? Wie schaffst du das nur, jeden Tag wirklich so fröhlich durch den Tag durchzugehen? Und da kann man sich ja auch überlegen und denken, ja, bei manchen Menschen ist es einfacher, sich zu freuen. Manche haben es einfach drauf, manche können es. Und dann gibt es dann die Melancholiker unter uns oder die Phlegmatiker, die es vielleicht ein bisschen, die sich schwer damit tun. Die gute Nachricht ist, die Freude, die Gott uns gibt, ist nicht typabhängig. Und die Freude, die Gott uns gibt, muss sich nicht in einer Art und Weise zeigen oder sichtbar sein. Die Freude, die Gott uns gibt, das ist eine Freude, es ist eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung. Und sicherlich fragt man sich, Wie haben es die Israelis geschafft, von ihren Umständen wegzuschauen und Teil dieser Freude zu werden? Und dafür möchte ich mit euch 4 Punkte durchgehen. Der erste Schritt, wie man zu dieser Freude kommt oder wie man in den Genuss dieser Freude kommt, ist, sich auf den Weg zu machen, sich in Bewegung zu zeigen, irgendwo hinzugehen. Hier heißt es, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Eine andere Übersetzung für Schutz ist Zufluchtsort. Das heißt, man muss sich dahin bewegen. Also es ist, ich mache mich auf und kann zu diesem Ort hingehen, wo ich diese Freude empfangen kann. Und die Menschen, die hier, die Israelis, die hier mitbeteiligt waren an diesem Mauerbau, die haben sich von allen Ecken der Erde nach Jerusalem hin bewegt, haben hart gearbeitet, haben geschuftet, waren erschöpft teilweise, aber haben sich aufgemacht, um Gottes Wort neu zu hören, neu zu empfangen und sich davon berühren zu lassen. Es ging tatsächlich darum, dass die Leute erkannt haben, ich brauche das Wort Gottes, um überhaupt in dieser Situation, wo ich bin, um mich damit irgendwie zurechtzufinden. Und es waren Tausende von Menschen, die auf der Festwiese am Wassertor gewartet haben. Es waren unheimlich viele Menschen, die sich versammelt haben und bewusst gesagt haben, wir möchten Gottes Wort hören. Was war der Auslöser? Klar, auf der einen Seite kann man pragmatisch sagen, ja, die Menschen sind gekommen, weil sie Jerusalems Mauer bauen wollten. Das ist so der Auftrag, das ist so die Aufgabe. Aber damit verbunden ist, dass die Menschen gekommen sind, am Gottes Königreich mitzuarbeiten. Es war eine geistliche Aufgabe. Es war eine Aufgabe, die Menschen erfüllt in dem, was sie machen, weil sie Sinn darin finden. Oder Gott eben gehorchen, weil sie erkennen, dass sie im Gottesreich mitwirken. Und das ist das, was uns verändert. Wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir uns dem Aufbau vom Reich Gottes widmen, das ist nicht nur, dass wir etwas von uns geben, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir verändert werden. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da war ich gemeinderebellisch. Ich habe mir wirklich gedacht, was Sinn und Zweck von Gemeinde ist. Und nicht, weil ich die Gemeinde kritisiert habe, sondern was mich persönlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen irritiert hat oder verunsichert hat, war die Tatsache, dass die Gemeinde, wo ich war, eben sehr stark nach innen orientiert war. Also es gab keine Aktivität, wo man nach außen hin der Community oder der Stadt oder wie auch immer irgendwie gedient hat. Und das fand ich irgendwie problematisch. Und natürlich, wenn man als junger Mensch die junge Gemeinde in Apostelgeschichte liest, da hat man solche Ansprüche und dann kommt man dann in die Gemeinde und dann sieht man, ein bisschen anders, ein bisschen viel anders, aber okay. Bis Gott zu mir gesprochen hat und mir gesagt hat, das ist die Gemeinde, die ich baue, das ist meine Braut. Was hast du dagegen zu sagen? Was hast du dagegen zu beanstanden letzten Endes? Und das, so eine ähnliche Situation haben wir hier bei den Israeliten zu diesem Zeitpunkt mit Nehemia zusammen. Sie haben sich, sicherlich haben die sich überlegt, was der Nehemia, der ist doch völlig verrückt geworden. Wie will er das überhaupt schaffen? Wir haben weder Mittel, noch haben wir Leute, noch haben wir sehr viele Feinde. Wie soll das gehen? Aber sie haben sich auf den Weg gemacht, sind hingegangen und haben sich dazu entschieden, dem Werk Gottes dabei zu tragen, haben sich entschieden, gehorsam zu sein. Und das Schöne, was wir hier lesen, ist, dass die Menschen einfach da waren. Erst versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Und ich sehe das auch als eine geistliche Erneuerung, was hier stattgefunden hat. Und bei so einer geistlichen Erneuerung geht es immer, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, sich auf den Weg zu machen, das Wort Gottes zu hören in der Gemeinschaft oder auch zu dienen, die Gaben einzubringen. Was man gerade zu bieten hat, das gibt man dann in der Gemeinde weiter. Und das ist das, was uns verändert. Und das ist das, wo Esra hier zu den Israeliten gesprochen hat: Das wird euch Freude geben. Das wird euch verändern, natürlich. Aber das wird euch diese Freude geben. Und dass diese Freude euer Zufluchtsort ist, euer Schutz ist, unser Schutz ist. Der zweite Schritt, wie man zu dieser Freude gelangt, hat was mit dem Hören zu tun. Also sich nicht nur hinbewegen und Sachen machen, weil man eben Sachen muss, weil man als Christ so erzogen wurde, in die Gemeinde hineingewachsen ist und es einfach dazugehört, dass man sagt, ja, das habe ich schon immer gemacht, das mache ich halt eben weiter, auch gut. Sondern das hat was mit einem geistlichen Aufbruch zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man Gottes Wort wieder neu entdecken möchte. Es hat was damit zu tun, dass man das Buch des Gesetzes klar und verständlich auslegt, dass man sich damit auseinandersetzt. Dass dieses Wort uns praktisch etwas in uns bewegt. Ich kann, wie gesagt, ich finde den Kontext, in dem Esra diesen Vers gesprochen hat, äußerst spannend. Esra hat das Wort zum Volk gesprochen, als Prediger, genau. Und ich finde das äußerst spannend, weil ich denke, in unserem Leben sieht es vielleicht nicht so viel anders aus. Wir haben auch unsere, wie gesagt, Gründe, um verkümmert zu sein oder bekümmert zu sein, die können wir genug finden. Aber dass diese Freude, die innere Freude, die Gott uns anbietet letzten Endes, dass das etwas ist, was man sich nicht, es ist eine echte Freude, es ist eine tiefe Freude, das ist nicht etwas, was man, wir tun so, als würden wir uns freuen oder wir wären fröhlich irgendwie, sondern das ist die Substanz in uns. Das ist das, was wir in uns tragen. Und wie gesagt, der erste Schritt, um zu dieser tiefen Freude zu kommen, ist, sich aufzumachen, aufzubrechen, in die Gemeinde zu kommen, um das Wort Gottes oder die Gemeinschaft mit den Gläubigen zu suchen und das Wort Gottes zu hören und uns von diesem Wort verändern lassen. Das ist der dritte Schritt, sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und der dritte Schritt besteht darin, sich von diesem Wort berühren zu lassen. Ich finde, dass hier wird immer nur von Männern gesprochen. Wahrscheinlich waren Frauen dabei, spielt für mich auch keine Rolle in dem Moment. Aber sie waren berührt und das Volk hat geweint. Das Volk hat, oder die versammelten Menschen hier, sie haben geweint. Und da kann man sich fragen, warum? Warum weinen sie? Ein Teil, was Gott mit uns macht, wenn wir uns von ihm berühren lassen, besteht eigentlich auch darin, dass, glaube ich, uns vor Augen geführt wird, wie schön Gott ist. Und wie schön Gott ist, verkörpert sich dadurch, dass wir uns vor Augen führen können, wie unser Leben mit Gott aussehen könnte. Dass wir Gott lieben, diese Liebe feiern, dass wir keine anderen Götter haben, dass wir an einem Tag in der Woche fröhlich und entspannt in die Gemeinde kommen, um endlich dem Alltagstrott zu entkommen und damit unsere Seelen erquickt werden mit dem Wort oder durch das Wort Gottes, Ehen, die intakt sind, Kinder, die geliebt und umsorgt sind. Das meine ich damit, wenn ich davon spreche, dass Gott schön ist. Weil das wird uns klar gemacht, in dem Moment, wo wir uns von Gott berühren lassen. Ältere Menschen, die man sich nicht selbst überlassen hat, sondern um die man sich auch kümmert. Keiner muss sein Eigentum fürchten. Es wird nur das gesprochen, was wahr ist. Und das wird auch noch in Liebe und in Demut gesprochen. Und jeder ist dankbar mit dem, was er hat. Und Neid kennen wir nicht. So sollte es sein. So könnte es sein. Manchmal ist es nicht so. Ich bin vorsichtig und sage bewusst manchmal. Weil manchmal verirren wir uns auf dem Weg in die Gemeinde, auf dem Weg auf das Wort Gottes zu hören. Wir bringen unsere Verständnisse mit, die Erwartungen, die eigenen Ansprüche, die man so hat, so wie ich damals mit der Gemeinde. Das ist doch keine Gemeinde. Und dann kommt Gott und sagt, hey, das ist meine Braut. Was erlaubst du dir eigentlich? Und in so einem Zustand in die Gemeinde gekommen, sich ja, aufgerafft praktisch, dahin gekommen, das Wort Gottes gehört, aufrichtig untersucht, gesucht, analysiert, sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, in der Gemeinschaft mit den Gläubigen. So wie im Neuen Testament auch geschrieben ist, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich denke, das ist der Kern von dem, was hier passiert ist, was bei den Israeliten im Nehemia im 8. Kapitel erklärt wird. Das ist das, was da vorgefallen ist. Und das ist genau der Punkt, der Ort, der Zustand, wo wir diese Freude von Gott erlangen können. Und ich glaube, wir haben so viele mehr Gründe, uns zu freuen. Ich möchte noch eine Sache mit euch teilen. Ihr wisst, mein Schwager hatte Krebs vor einigen Jahren, zweieinhalb Jahre. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel gebetet, sehr viel gefastet. Ich habe geglaubt und ich glaube immer noch, dass Gott heilen kann. Das bezweifle ich nicht. Weil ich das nicht erleben durfte, bedeutet nicht, dass Gott das nicht kann. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich hatte einen Moment, ich war körperlich fix und fertig, war im Gebet, habe das Wort Gottes laut gesprochen. Und ich hatte einen Moment, ich habe Licht gesehen. Das war eine Millisekunde vielleicht, wo ich das Gefühl hatte, diese Wärme, diese Befreiung innerlich, diese Leichtigkeit erleben durfte. Und ich hatte wirklich den Eindruck, ich habe für eine Millisekunde wirklich Gottes Herrlichkeit, beziehungsweise nur einen kurzen Blick, einen wirklich sehr kurzen Blick davon gesehen. Ich war berührt, natürlich war ich berührt. Und das war aber der Moment, wo mir klar geworden ist, du hast so viele Gründe, dankbar zu sein. Diese Schönheit, die Gott uns anbietet, diese Befreiung, die Gott uns anbietet und auch die Sicht auf die Dinge. Sicherlich menschlich gesehen tut es mir leid, dass er nicht mehr lebt, dass er gestorben ist. Aber ich bin mir sicher und ich habe die Gewissheit, dass er in diesem schönen Ort ist, den ich für eine wirklich sehr kurz nur einen Hauch davon mitbekommen habe. Ich habe die Gewissheit, dass Gott Sachen gut tut. Und das passiert mit uns. Das passiert mit uns, wenn wir uns aufmachen, die Gemeinschaft zu den Gläubigen suchen, die sehr wichtig ist. Die ist wichtig, weil wir da unsere Talente entfalten können, weil wir da geben können. Und weil das der Ort ist, wo Gott sein Wort offenbart, wo er sich zeigt und wo wir dadurch verändert werden und wo wir diesen Zugang zu dieser Freude, zu diesem tiefen Freude, zu dieser Lebenseinstellung letzten Endes bekommen können. Und der vierte Punkt ist, wir dürfen als Christen es nicht zulassen, dass uns diese Freude geraubt wird. Das ist das, was es zu schützen gilt. Diesen Ort der Begegnung mit Gott, diesen Ort, wo wir den Dienst ausüben an seine Gemeinde, wo wir sein Wort hören, wo wir sein Wort lesen, wo wir sein Wort studieren und wo wir diese tiefe Freude empfinden. Und ich spreche davon, weil ich überzeugt bin, dass es nichts mit Einbildung zu tun hat. Eine Zeit lang, wie gesagt, ich hatte meine kritischen Phasen mit dem Glauben, mit dem Christentum, weil ich mir gedacht habe, ist ja klar, wenn du jeden Tag liest, Gott ist gut, irgendwann glaubst du das, also ist es Einbildung. Oder wenn du dir jeden Tag durchliest, Halleluja oder Halleluja sagst, dann wird es zur Gewohnheit, bis Gott mich eines Besseren belehrt hat. Das ist echt, das ist keine Fiktion, das ist keine Einbildung, das ist keine Massenmanipulation. Und ich denke, jeder von uns hat es erlebt, jeder von uns kann bezeugen, dass das wahr ist. Diese Freude, die wir in Gott finden können. Diese Freude zu schützen bedeutet auch, nicht nur in der Gemeinschaft zu bleiben, an diesem Ort mit den Gläubigen, wo das Wort Gottes studiert wird. Es ist mir sehr wichtig, das zu sagen, weil es Heimat ist, weil das der Ort ist, wo Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da werde ich anwesend sein, da werde ich sein. Mir ist bewusst, dass wir in einer Welt leben, die nicht einfach ist, insbesondere jetzt mit Corona. Das wird so viel, oder es herrscht so viel Spaltung, so sehe ich das zumindest. Und in der Zeit, als ich gemeinderebellisch war, hat mich das auch aufgeregt, weil der Pastor immer gesagt hat, es ist wichtig, in die Gemeinde zu kommen. Es ist super wichtig, in die Gemeinde zu kommen. Und ich so, ja, aber ich habe eigentlich auch Freunde außerhalb. Also mit denen möchte ich meine Zeit ja auch genießen. Und die sind mir ja auch wichtig. Für die bin ich ja auch ein Vorbild oder könnte ein Vorbild sein oder könnte auch von Jesus sprechen. Also Freunde, die nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Und diese Freundschaften pflege ich heute noch. Meine Einstellung hat sich dazu geändert. Aber diese Freude zu schützen bedeutet auch, dass man sich von toxischen Menschen fernhält. Und das sage ich bewusst. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu dem Schluss oder zu so einer Aussage kommen würde in meinem Leben. Weil ich immer denke, das Gute besiegt das Böse. Ja, das tut es. Aber bei manchen Menschen, bei toxischen Menschen, die wir uns im Berufsleben begegnen, in irgendeiner Konstellation, welche das auch immer sein mag, das sind Menschen, die absolut nicht daran interessiert sind, über ihre eigenen Grenzen irgendwie hinauszugehen. Sie sind nicht daran interessiert, Teil dieser Freude, Teil dieser Erkenntnis mit Christus zu werden. Und es ist wichtig, dass man diese Freude, die Gott uns gegeben hat, dass wir diese schützen, dass wir die Familien schützen, weil das sind auch die Leute, die uns Freude bereiten, an denen wir uns ja auch freuen, letzten Endes, Familienmitglieder, so wie wir das vorhin ja auch gehört haben. Es ist wichtig, dass man erkennt, mit was für Menschen außerhalb der Gemeinde es wir zu tun haben. Und das ist nicht herzlos, das ist weise. Es ist weise zu erkennen, ob andere Leute, so wie das Volk hier auch erkannt hat, dass die anderen Völker den Israeliten nicht wohlbesonnen waren. Und dass man sich davon abwendet, bewusst abwendet. Und dass man sich wieder zu diesem Zufluchtsort hinbewegt, wo wir neu und erneut und immer wieder die Freude Gottes in unserem Leben spüren, so dass es zu einem Lebenswandel, also zum Lebensstil wird, letzten Endes. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Wie kann Freude in unser kompliziertes Leben, in ein Leben vielleicht, was Risse hat oder in Trümmern liegt, menschlich betrachtet, wieder kommen? Wie können wir wieder zu dieser Freude kommen? Der erste Schritt: Macht euch auf, geht in die Versammlung Gottes, geht in die Gemeinschaft der Gläubigen. Bewegt euch hin zu diesem Zufluchtsort, wo Freude gegeben wird. Setzt euch mit dem Wort Gottes auseinander, findet heraus, welche Gaben ihr habt, welchen Dienst ihr in der Gemeinde einbringen könnt. Geben ist seliger als nehmen. Und auch hier sehen wir das. Der Gemeinschaft, den Brüdern und Schwestern, dieser Gemeinschaft zu dienen, in Gehorsam zu Gott, mit ihnen gemeinsam das Wort Gottes studieren und uns damit auseinandersetzen. Das ist wichtig. Und das erfüllt uns, das gibt Erfüllung in unser Leben. Uns berühren lassen von dem Wort Gottes. Uns berühren lassen, zu neuen Erkenntnissen gelangen, von dieser Gemeinschaft mit Gott tatsächlich profitieren, Teil davon werden. Und zum vierten: feiert, weil durch Feiern können wir tatsächlich diese Freude schützen und dem Ausdruck verleihen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, euer Zufluchtsort, unsere Kraft, die Quelle, die wir brauchen, um zu leben, um unsere Dienste tatsächlich auch in der Gemeinde zu bringen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Freude neu entdecken mögen, jeden Tag in der Gemeinschaft, aber auch in der persönlichen Beziehung zu Gott. Und dass wir weise mit dieser Freude umgehen und diese schützen, nicht zulassen, dass durch äußere Umstände, dass das verloren geht. Und ich freue mich auf die Feier heute, dass wir ordentlich und gut miteinander feiern können. Amen. Amen.